Was motiviert zu Artenschutzmaßnahmen? Ein Podcast der TU Darmstadt. Im Rahmen des Projekts BioDiff Kultur sprechen NachwuchswissenschaftlerInnen der Technischen Universität Darmstadt über eigene Perspektiven und Forschungsergebnisse zum Thema Artenschutz. Hallo und herzlich willkommen hier in unserer Gesprächsrunde. Bei uns geht es heute um das Thema Artenschutz. Zuletzt hat der IPBES-Bericht Alarm geschlagen. IPBES, das ist der Weltbiodiversitätsrat. Und weltweit arbeiten hierfür WissenschaftlerInnen zusammen, um die Politik zum Thema biologische Vielfalt wissenschaftlich zu beraten. Nur mal ein paar Zahlen aus dem aktuellen Bericht zu nennen. Bis zu 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht, viele davon bereits in den nächsten Jahrzehnten. Das Artensterben ist heute mindestens 10 bis 100 Mal höher als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre und die weltweite Waldfläche beträgt nur noch 68% im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das sind eigentlich erschreckende Zahlen und man sollte meinen, dass der Artenschutz heute schon genauso in den Köpfen und im Verhalten der Menschen angekommen ist, wie auch das Thema Klimaschutz zum Beispiel. Aber ob das so ist, darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer hier heute so spricht. Ich bin Johanna. Ich habe gerade meine Masterarbeit im Fachgebiet der Linguistik an der Technischen Universität Darmstadt geschrieben. Und in meiner Arbeit habe ich mich aus linguistischer Perspektive mit dem Thema der Biodiversität auseinandergesetzt und vor allem damit, wie das Thema auch kommuniziert wird.
Mein Name ist Niklas. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch am Fachgebiet für angewandte Linguistik an der TU Darmstadt. Und in meiner Doktorarbeit, die ich gerade schreibe, untersuche ich die rhetorischen Strategien in der Debatte um gewisse Pestizide. Das sind die sogenannten Neonicotinoide. Und in der ganzen Debatte geht es ganz viel um Risiken für Bestäuber, vor allem für Bienen. Und da spielt natürlich das Thema Biodiversität, Artenschutz auch eine ganz wichtige und große Rolle dabei.
Ich bin Dorothea und forsche als Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt zu Fragen von Strategie und Macht in transformativen Prozessen. Und in meiner Doktorarbeit interessiere ich mich thematisch vor allem für den Kampf um eine Agrarwende in Deutschland.
Ja, mein Name ist Jenny. Ich bin Ökologin und arbeite als Koordinatorin in dem Projekt BioDiff Kultur. In dem Projekt interessieren wir uns einmal dafür, wie man bei der Maat ganz konkret durch technische Maßnahmen oder die Methodik Insekten schonen kann. Zum anderen wollen wir in dem Projekt herausfinden, welche Akteure bei dem Thema Maat relevant sind und welche Interessen und Wissensstände sie besitzen und welche Maßnahmen nötig sind, um zu einer nachhaltigen Etablierung insektenschonender Maatmethoden zu gelangen.
Ja, wir haben heute verschiedene Themenkomplexe, die wir gerne besprechen wollen und starten mit der Frage, ob Artenschutz selbstverständlich ist. Also muss überhaupt noch Überzeugungsarbeit für Artenschutzmaßnahmen geleistet werden oder ist der selbstverständlich? Und warum wurde das Thema Biodiversität auch erst so spät politisiert, zum Beispiel im Vergleich zum Thema Klimaschutz? Ich habe mir in meiner Masterarbeit Broschüren für mehr Biodiversität angeschaut. In denen geht es darum, Anleitungen für Gärtner oder Grundstücksbewirtschafter, aber auch ganze Kommunen zu geben, wie sie die Umwelt eben biodiverser gestalten können. Also zum Beispiel die Grünflächen in der Stadt seltener zu mähen oder Rottehaufen im Garten liegen zu lassen, damit da Insekten überwintern können. Und die Broschüren sollen Überzeugungsarbeit leisten. Und allein ihre Existenz zeigen ja eine Notwendigkeit für Artenschutzmaßnahmen, finde ich. Sie sollen die Überzeugung der Leserinnen gegebenenfalls ändern, hin zu einer konkreten Handlungsänderung. Und dafür muss zuerst ein Bewusstsein geschaffen werden, dass überhaupt Artenschutzmaßnahmen notwendig sind. Außerdem müssen diese dann auch akzeptiert werden. Und zum Schluss muss auch eine Handlungsbereitschaft erzielt werden, die dann in einer konkreten Handlung, zum Beispiel eben diese Rottehaufen wirklich im Garten liegen zu lassen, resultiert. Und die Broschüren setzen da sprachlich auf allen Ebenen an.
Du hast ja auch gefragt, warum das Thema Biodiversität eigentlich erst so spät politisiert wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund darin zu finden ist, dass Artensterben kein beobachtbarer Prozess ist und viele Menschen sich gar nicht dessen bewusst sind, was es eigentlich bedeutet, wenn wir irgendwie ein paar Insekten mehr oder weniger haben. Das war ja beim Klimaschutz und Klimawandel lange recht ähnlich. Und auch hier hat das Thema in der Zivilgesellschaft erst so richtig an Fahrt aufgenommen, als es dann die ersten Hitzesommer gab, als Waldbrände auch hier in unseren Gegenden vorgekommen sind, als es Dürren gab. Also, dass wir sozusagen auch sinnlich anstatt nur intellektuell mit den Konsequenzen konfrontiert wurden. Das Problem ist aber, dass es leider zu diesem Zeitpunkt oft schon viel zu spät ist, weil dann bestimmte Kipppunkte bereits erreicht wurden. Und in diesem Sinne würde ich sagen und halte es tatsächlich für sehr notwendig, dass das Thema Artenschutz weiter auf die Agenda gesetzt wird.
Ja, ich habe sogar den Eindruck, dass die selbstverständlichen Maßnahmen im Alltag zum Klimaschutz in gewisser Weise vom Artenschutz ablenken. Denn auch wenn beide Themen ja miteinander verbunden sind und auch voneinander abhängen, ist der Klimawandel laut einer Studie aus dem Jahr 2016 ja nur für 19% der gefährdeten Arten verantwortlich. Trotzdem werden Maßnahmen gegen den Klimawandel häufig mit Maßnahmen für den Schutz der Biodiversität gleichgesetzt. Die Klimaschutzmaßnahmen haben aber oft auch negative Effekte für die Artenvielfalt. Ein Beispiel ist die Gewinnung von erneuerbaren Energien. Wind- und Wasserkraftwerke sind dann vielleicht für das Klima besser, stellen aber für viele Arten ein Problem dar. Und solange der Artenschutz und dessen Maßnahmen im Alltag nicht als eigenständige Problematik betrachtet werden, können sie meiner Meinung nach auch nur schwer selbstverständlich werden.
Genau, aber diese Zielkonflikte zeigen ja auch, dass die Zeit mittlerweile mehr als reif wäre für eine politische Intervention, die gerade nicht in so einer isolierten Ressortlogik denkt, sondern dass wir diesen großen Herausforderungen endlich mit einer sozialökologischen integrierten Politik begegnen, die hier diese Widersprüche nicht gegeneinander ausspielt.
Ja, da stimme ich dir zu. Auch aus biologischer Perspektive sind solche punktuellen Maßnahmen häufig nicht zielführend. Wenn wir jetzt als Beispiel den Fokus auf die Honigbiene nehmen. Die Honigbienen werden ja häufig als Stellvertreter für alle Insektengruppen angesehen, obwohl viele Insekten völlig andere Anforderungen an ihren Lebensraum haben. Auch werden die meisten Honigbienen von Imkern als Nutztiere gehalten und entsprechend versorgt. Das gilt ja jetzt nicht für die anderen Bestäuber, die aber ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bestäubung unserer Pflanzenarten spielen. Oft verdrängen die Honigbienen sogar massiv andere Bestäuber und sind damit selbst ein Teil des Problems für die Artenvielfalt. Damit das Thema Artenvielfalt alltagstauglich und selbstverständlich werden kann, sollte es auch stärker in seinen verschiedenen Facetten kommuniziert werden und nicht nur durch einzelne Tiergruppen.
Die Biene oder die Honigbiene, die hat es ja immerhin schon in das kollektive oder das öffentliche Bewusstsein geschafft. Also es gab ja 2019 ein Volksbegehren in Bayern, in dem die Honigbiene vor allem ja als eine Art Symboltier ganz schon fungiert hat. Man sieht ja auch heute viele Bienen, also allein jetzt im Wahlkampf dieses Jahr waren wieder mehrere Wahlplakate zu sehen, auf denen Bienen eben auch prominent platziert waren. Also die hat natürlich auf der einen Seite so eine gewisse Zugkraft als Symboltier für den Artenschutz, gerade in der Öffentlichkeit, und ist da vielleicht sogar noch irgendwie passender als jetzt, nehmen wir mal ein Panda-Bär oder so. Aber so innerhalb von so einem politischen Streit kann so eine Fokussierung auf einzelne Tierarten wie die Honigbiene auch zu argumentativen Schwächen führen, wenn es jetzt um konkrete Artenschutzmaßnahmen geht. Also wenn man sich die Debatte um so diese Neonicotinoide anschaut, da gibt es das Argument, Honigbienen sind ja eigentlich nicht mal Wildtiere. Und das wird dann zum Beispiel von der Agrarindustrie gerne auch mal vorgebracht, um eigentlich die Frage nach konkreten Maßnahmen, die jetzt dem Artenschutz nutzen, ein bisschen zu relativieren. Der Schutz von Einzelarten ist gesetzlich ja auch schon verankert. Und für Einzelarten wie jetzt Bienen gibt es auch in der Bevölkerung schon ganz großes Bewusstsein. Aber ob dieses Bewusstsein für einzelne Arten wirklich schon mit so einem kollektiven Bewusstsein dafür zusammenhängt, dass Artenschutz jetzt irgendwie ein wichtiges Ding ist, ähnlich zum Klimaschutz, das bezweifle ich gerade noch. Da ist das Thema, glaube ich, gerade noch nicht groß genug.
Ja, dann kommen wir von der Frage, ob Artenschutz selbstverständlich ist, zu der Frage, ob Artenschutz ein Selbstwert ist. Also hat Artenschutz einen Wert an sich oder macht er nur Sinn, wenn er den Menschen etwas bringt? Und die Frage finde ich persönlich sehr interessant, weil die Broschüren, die ich mir angeschaut habe, argumentieren entweder mit einem Nutzen der Natur für den Menschen, also zum Beispiel sowas wie die positive Auswirkung auf die Gesundheit von der Natur und dass die Natur deswegen geschützt werden soll. Oder die Argumente basieren dann auf einem Eigenwert der Natur, zum Beispiel die Schönheit, die sich durch Schmetterlinge zeigt. Und ein Eigenwert der Natur wird dabei meist aber subjektiv zugesprochen, also basiert auf der Bewertung des Menschen. Der Mensch findet ja Schmetterlinge schön. Und selten wird der Natur auch objektiven Eigenwert zugeschrieben, zum Beispiel, dass ein Naturgarten dann ein in sich selbst regulierendes System ist.
Ja, in der Umweltethik stehen sich hier der sogenannte Physiozentrismus und der Anthropozentrismus gegenüber. Der Physiozentrismus geht dabei davon aus, dass die Natur an sich einen moralischen Eigenwert besitzt, der vom Menschen respektiert werden sollte. Der Anthropozentrismus stellt dabei den Menschen in den Mittelpunkt und dessen Bedürfnisse. Sie schreibt der Natur also keinen moralischen Eigenwert zu, sondern lediglich den Wert, den sie für den Menschen besitzt, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Nahrung oder Ähnlichem.
Ja, aber selbst wenn wir den Artenschutz als Wert für den Menschen diskutieren, so bleibt, finde ich, immer noch die Frage, ob Wert denn immer gleich ein ökonomischer Wert, wie zum Beispiel beim sehr bekannten Konzept der Ökosystemdienstleistungen sein muss. Ich denke, wir sind als Menschen auf vielfältige Art und Weise mit der Natur verbandelt und eben auch auf sie angewiesen. Und daher halte ich es für stark verkürzt, Artenschutz immer nur in ökonomischen Kategorien zu messen. In gewisser Hinsicht ist es sogar gefährlich, da ökonomische Wertigkeit ja auch immer so eine Art von Austauschbarkeit suggeriert, die aber bei ökologischen Prozessen gerade nicht immer gegeben ist.
Das würde ich auch so sehen. Ich finde es interessant, dass in der Debatte, die ich mir angeschaut habe, um die Neonicotinoide, dann sogar die Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder der BUND ganz stark mit dem ökonomischen Wert von der Bestäubung argumentieren. Da fragt man sich schon, ob das jetzt ein Zugeständnis an die Agrarindustrie ist.
Also ich würde eher sagen, hier zeigt sich der hegemoniale Diskurs, dem eben selbst Umweltschutzorganisationen sozusagen anheimfallen müssen, um sich mit ihren Interessen durchsetzen zu können.
Also es scheint auf jeden Fall trotzdem so zu sein, dass die auf den Nutzen für den Menschen ausgerichtete Wertzuschreibung, gerade auch wenn es darum geht, irgendwie über politische Entscheidungen und Maßnahmen zu diskutieren, immer noch die dominanteste ist. Was ja vielleicht auch daran liegt, dass das in solchen, also das ist jetzt meine Hypothese, dass das irgendwie auch sowas ist, was die einzelnen Konfliktparteien, die ja ihre eigenen Interessen haben, nochmal irgendwie als Kollektiv Mensch eint, wenn man diese Wertzuschreibung zu sich nimmt. Aber das mit dem hegemonialen Diskurs ist natürlich auch ein sehr, sehr valider Punkt.
Also Artenschutz wird in öffentlichen Debatten immer noch stark anthropozentrisch begründet und ist vielleicht als eigenständiger Wert bzw. als Selbstwert zwar philosophisch diskutiert, aber in der Breite halt noch weniger stark politisiert. Und das wirft dann auch ein bisschen die Frage auf, wie kampfstark oder wie wehrfähig Artenschutz als gesellschaftlicher Wert ist, wenn er in der öffentlichen Debatte in den Konflikt mit anderen Interessen und Werten gerät. Also welche Werte oder Interessen stehen vielleicht auch im Konflikt mit Artenschutz?
Um jetzt mal wieder auf die Neonicotinoid-Debatte einzugehen, da kann man sehen, dass die Agrarindustrie vor allem die Ernährungssicherheit als konfligierenden Wert mit in den Pott schmeißt sozusagen. Aber auch die Planungssicherheit zum Beispiel für die Produktentwicklung oder andere ökonomische Kosten kommen hier ins Spiel. Da schließen sich ganz interessante Argumentationsmuster an. Vor allem so eine Argumentation, die rund um den Topos bzw. den Allgemeinplatz der Balance aufgebaut ist. Da wird dann gesagt, dass Maßnahmen zum Bienenschutz demnach eine Balance wahren müssten zwischen Bienenschutz auf der einen Seite und Ertragssicherheit bzw. Ernährungssicherheit auf der anderen Seite. Und dagegen wird dann wieder von den Umwelt-NGOs eingeworfen, dass Ernährungssicherheit ohne Artenschutz gar nicht geht. Und dann kommt wieder ein neues Diskussionsfeld, das aufgemacht wird und Studien werden ins Feld geführt und das Ganze geht so weiter.
Genau, aber die von dir beschriebenen Konflikte zwischen Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Ökologie auf der anderen Seite, die sind ja ganz charakteristisch für ein kapitalistisches Gesellschafts- und Wirtschaftssystem als solchen, in dem es immer Widersprüche gibt. Und das liegt daran, dass der Kapitalismus einerseits für seine Wertschöpfung auf die weitgehend kostenlose Ausbeutung von Natur neben anderen Faktoren angewiesen ist und auf der anderen Seite ja aber selbst unter Druck gerät, wenn sich die Ressource Natur nicht mehr regenerieren kann. Und ich würde sagen, in genau dieser historischen Situation befinden wir uns jetzt gerade. Und der Kapitalismus ist neben anderen Krisen in so eine ökologische Krise geraten. Als Ausweg wird ja jetzt ganz stark die Begrünung des Kapitalismus diskutiert und angestrebt. Ich denke, das haben wir alle in den letzten Monaten als eine sehr wichtige Botschaft auch im Wahlkampf von unterschiedlichen Seiten gehört. Und so ein grüner Kapitalismus fördert aber wieder neue Widersprüche zutage, die wir auch diskutieren müssen. Ganz konkret hat zum Beispiel der Umbau der fossilen Wirtschaft hin zu regenerativen Energiequellen ja auch negative Konsequenzen für die Biodiversität. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass jetzt Monokulturen für Biosprit angebaut werden oder dass der Abbau bestimmter Metalle, die wir ja für die Digitalisierung brauchen, unter Umständen die Zerstörung lokaler Flora und Fauna mit sich bringt. Ein ganz aktueller Kampf wird gerade in der Extremadura in Spanien ausgetragen. Hier soll für den Abbau von Lithium, was ja ein ganz wichtiges Metall für die Akkus ist, also für die Digitalisierung insofern auch gebraucht wird und für die Verkehrswende und so weiter, dass ja für diesen Abbau ein sehr biodiversitätsreiches Gebiet zerstört werden soll. Und dagegen regt sich jetzt ganz starker Widerstand von der lokalen Bevölkerung vor Ort. Es wurden Aktionsbündnisse gegründet. Und meiner Meinung nach wird diese Begrünung des Kapitalismus, die jetzt hier in der Diskussion ist, in Zukunft zu einer Zunahme derartiger Kämpfe führen, da durch die Begrünung des Kapitalismus nicht das Problem an der Wurzel gepackt wird, sondern wir eigentlich die Widersprüche nur verschieben. Wir externalisieren sie in Raum und Zeit.
Ja, neben dieser systemischen Ebene gibt es auch quasi im Kleinen zwischen dem Artenschutz und dem Tierschutz Konflikte. Häufig werden Arten zum Schutz einheimischer Arten, wie etwa eingeschleppte invasive Arten, ja regelrecht schon beseitigt. Und also beispielsweise Grauhörnchen oder Waschbären werden ja in Deutschland auch sehr stark bejagt, weil sie sich eben massiv ausbreiten und auch heimischen Arten schaden oder sie auch verdrängen können. Und dies wird von Tierschützern dann oft scharf kritisiert. Hier herrscht also dann ein Konflikt zwischen der Betrachtung einzelner Individuen, also im Tierschutz, und der Betrachtung vom Zusammenspiel verschiedener Arten in den Ökosystemen, was dann eben der Naturschutz oder auch der Artenschutz wäre. Ja, und auch innerhalb des Artenschutzes kann es zu Konflikten kommen, weil Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Artengruppen manchmal nachteilige Effekte für andere Arten haben. Eine regelmäßige Maat oder das Roden zum Beispiel von verbuschenden Flächen fördert zum Beispiel zwar die Pflanzenarten des Offenlands, aber das geschieht ja dann auf Kosten der Pflanzenarten aus den Hecken oder auch Wäldern. Und auch bei der Maat generell von Wiesen können Konflikte entstehen, weil während bestimmte Techniken förderlich für die Vielfalt von Pflanzenarten sind, können diese unter Umständen nachteilig für die Insektenarten sein.
Wir sehen also, dass Artenschutz immer wieder mit anderen Prioritäten oder auch Entwicklungen in Konflikt gerät. Kann man dann überhaupt isoliert Artenschutz betreiben oder muss Artenschutz immer im Zusammenhang mit größeren Transformationsprozessen gedacht werden, zum Beispiel mit gesellschaftlichen Produktions- oder Machtverhältnisveränderungen?
Ja, da versuche ich mich mal an einem konkreten Beispiel. Wenn man die Maat betrachtet, sind eher größere Transformationsprozesse nötig. Das heißt, es ist prinzipiell leicht, Abschnitte auf Flächen bei der Maat stehen zu lassen, damit sich die Insekten dort zum Beispiel zurückziehen können oder eben ein Balkenmäher einzusetzen. Allerdings scheitert dies beispielsweise an fehlender Aufklärung oder Schulung der betreffenden Akteure oder eben auch daran, dass sie sich nicht die nötigen Gerätschaften anschaffen können. Auch aktuelle Regelungen spielen dabei oft eine Rolle. Zum Beispiel im Straßenbegleitgrün wird meistens bemulcht. Das heißt, es wird gemäht und das Mähgut dann zerkleinert und liegen gelassen, weil das anfallende Mahdgut als Abfall gilt. Das heißt, das Mahdgut darf dann nicht in Biogasanlagen oder Ähnlichem entsorgt werden, sondern muss sehr teuer über die Müllverbrennung verbrannt und entsorgt werden. Das Mulchen von Flächen ist meistens aber nachteilig für die Pflanzenvielfalt, weil es zu einer Anreicherung von Nährstoffen kommt im Boden und dadurch einfach die Überdüngung zu weniger Pflanzenvielfalt führt. Und auch für die Insekten selbst kann das Mulchen nachteilig sein, weil das Mahdgut ja dabei eingesaugt und zerkleinert wird und die Insekten dann oft auch in diese Maschinen reingeraten, ja, und fallen dann eben dem Mulcher zum Opfer. Das heißt, diese Regelungen führen letzten Endes dazu, dass in vielen Kommunen die Förderung von Arten bei der Maat im Straßenbegleitgrün überhaupt keine Option darstellt.
Da zeigt sich ja jetzt eigentlich schon gut, dass gezielte technische Lösungen zwar in einigen konkreten Fällen durchaus gut möglich sind, aber dass die ihr Potenzial eigentlich nur dann wirklich realisieren können, wenn sie in größere Prozesse, wie zum Beispiel solche Managementprozesse in Behörden integriert sind. Aber auch dann ist man noch sehr stark in der Annahme verhaftet, dass Artenschutz als Ziel durch Optimierungsmaßnahmen von schon bestehenden Abläufen und Technologien und so weiter erreicht werden kann. Das ist, denke ich, ein ganz klassisches Denk- und Argumentationsmuster, das sich ganz deutlich auch in der Pestiziddebatte eben gezeigt hat. Die Agrarindustrie hat da den Standpunkt vertreten, dass optimierte Technologien, wie jetzt zum Beispiel gewisse Abluftfilter und optimierte Abläufe, zum Beispiel eine besser koordinierte Aussaat von Imkern und Landwirten, der beste Weg wären, um den Artenschutz irgendwie optimal zu managen. Auf der anderen Seite würden Umweltschutzorganisationen dem vehement widersprechen. Die sehen nur in einem ganz, ganz fundamentalen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft, weg von der sogenannten industriellen hin zu der ökologischen Landwirtschaft, einen ganz weitreichenden und also eine Möglichkeit, es anzugehen. Oder man fasst halt eben ganz weitreichende regulative Interventionen ins Auge auf gesetzlicher Ebene. Also die Frage danach, ob gezielt bzw. isoliert geht oder nicht geht, die scheint mir zumindest in den konkreten Fällen, in denen man sie dann untersuchen kann, auch ganz stark an ideologische Grundpositionen, wie jetzt neoliberalistisch, antikapitalistisch und so weiter, gebunden zu sein.
Ja, da würde ich dir tatsächlich nur zum Teil recht geben. Also ideologische Positionen spielen sicher eine Rolle, aber ich würde schon sagen, dass es einfach empirisch betrachtet bessere und schlechtere Argumente für die Beantwortung von isoliert oder integriert gibt. Und hier zeigt sich ja ganz deutlich, dass isolierte Maßnahmen bisher nicht den Trend des Artensterbens umgedreht haben. Die vorhin ausgeführte Verschiebung von Widersprüchen von einem Konflikt in den nächsten, die macht ja ganz deutlich, dass Technologien zwar eine wichtige, aber immer nur integrierte Rolle in viel weitreichenderen Transformationsprozessen spielen müssten. Meiner Meinung nach braucht es eine Überwindung dieser strukturellen Wachstumszwänge. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass wir zu einer Wirtschaftsweise kommen müssen, die nicht intrinsisch auf Wachstum angewiesen und davon sozusagen auch wirklich abhängig ist, sondern eine, die auf Bedürfnisbefriedigung ausgelegt ist. Und dass ein solches Wirtschaften tatsächlich möglich ist, das zeigen ja bereits viele lokale Initiativen. Solidarische Landwirtschaften sind so ein Beispiel, an dem man ganz gut sehen kann, dass eine Produktion von Nahrungsmitteln möglich ist, die eben nicht sozusagen vom Wettbewerbsdruck des Marktes abhängig ist, sondern bei der es gelingt, ökologische und soziale Ansprüche miteinander zu verbinden.
Solche Initiativen zeigen ja sehr gut auf, dass es jemanden braucht, der Verantwortung übernehmen muss. Und dabei stellt sich die Frage, ob die Verantwortung für Artenschutz eben bei Unternehmen oder sogar Privatpersonen liegen kann oder ob es vielleicht doch gesetzliche Maßnahmen braucht. Und da sind wir schon beim nächsten Thema angekommen. Wer kann oder soll Verantwortung für Artenschutzmaßnahmen tragen? Die Broschüren für mehr Biodiversität wenden sich einerseits an Privatpersonen, Gärtner oder Grundstücksbewirtschafter, andererseits aber auch an gesamte Kommunen und öffentliche Institutionen, wie zum Beispiel das Grünflächenmanagement von Städten. Es wird aber vor allem auf individuelle Maßnahmen gesetzt.
Individuelle Maßnahmen sind gut, um das Bewusstsein zu erhöhen und um einen Einstieg in einen weiterführenden Politisierungsprozess zu schaffen. Aber sie werden das Problem im Ganzen nicht lösen, sondern sie führen eben leider auch oft zu Überforderung und Frust bei den einzelnen Individuen. Und aus diesem Grund, das können wir gerade empirisch ganz gut sehen, setzt sich die Umwelt- und Klimabewegung mittlerweile neben so eigeninitiierten Projekten auch wieder ganz verstärkt für strukturelle Änderungen ein und thematisiert eben auch den Gerechtigkeitsaspekt ökologischer Themen. Ich denke, das haben wir auf den Fridays for Future-Demonstrationen mit dem Ruf nach Climate Justice zum Beispiel ganz gut gesehen. Artenschutz darf meiner Meinung nach insofern keine Frage von individuellem Engagement und somit eben auch finanziellen, zeitlichen Ressourcen etc. sein, sondern er muss so strukturell verankert werden, dass es für die Einzelnen eben leicht wird, sich artenschutzgerecht zu verhalten.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Dorothea. Also ich finde auch, ein Einzelner kann auch einfach nicht alle Faktoren, die in seinem Alltag ein Problem für die Artenvielfalt darstellen können, ermitteln, geschweige denn umgehen. Das ist im Grunde ja auch nicht deren Aufgabe. Dafür gibt es ja schließlich die Wissenschaftlerinnen und die Politik, die eben ein System schaffen sollten, in dem diese Themen bedacht werden. Jeder Einzelne hat ja im Idealfall bereits einen Beruf, dem er sich widmet. Und man kann einfach nicht voraussetzen, dass nebenbei noch jeder einzelne Artenschutzmaßnahmen ermittelt und umsetzt. Auch wenn es natürlich wirklich toll ist, wenn sich Menschen hier noch engagieren.
Die Frage, die sich da dann anschließt, ist dann vielleicht aber auch, wie jetzt so eine kollektive Verantwortlichkeit sich auf bestimmte Akteure wieder verteilt. Also ganz konkret zum Beispiel die Verantwortung der Wissenschaft für den Artenschutz. Wenn man sich die Debatte um Neonicotinoide anschaut, dann wird da die Rolle der Wissenschaft von beiden großen Konfliktparteien, Agrarindustrie und Umweltschutzorganisationen, in gewissem Sinne vereinnahmt. Auf der einen Seite als Optimierer in der Lösungsfindung für bestehende Probleme, und auf der anderen Seite, ich sag mal, als Spürhund für Probleme und für deren Ursachen und dann auch als Ankläger von Missständen und eben auch von Schuldigen. Je nachdem, wo die Akteure die grundsätzliche Verantwortung sehen, also individuell, vor allem die Agrarindustrie und kollektiv, vor allem die Umweltschutzorganisationen, stellt sich dann aber auch immer die Verantwortung der Wissenschaft entsprechend dar. Die Wissenschaft trägt also eine gewisse Verantwortung für den Artenschutz, indem sie politische Entscheidungen informiert und berät, aber auch indem sie schon auch Lösungen für die Probleme, die es gibt, erforscht und beispielsweise auch durchaus technische Abläufe optimiert. Aber darüber hinaus gibt es ja vielleicht noch eine Verantwortung der Wissenschaft, auch die Öffentlichkeit zu informieren. Ich würde mal annehmen, dass die unterschiedlichen Wissenschaften ihre Verantwortlichkeit da auch durchaus unterschiedlich irgendwie beurteilen, oder?
Ja, ich denke, hierbei sollte man auch darauf verweisen, dass die Wissenschaft als solche sich ja keineswegs immer einig ist und dass auch Wissenschaft selbst immer in spezifischen Paradigmen verankert bleibt. Spezifisch als Sozialwissenschaftlerin verstehe ich die Wissenschaftscommunity selbst als einen gesellschaftlichen Akteur neben anderen und eben nicht als ein Akteur, der außerhalb der Gesellschaft steht und irgendwie von dort auf die Gesellschaft blickt. Trotzdem ist natürlich klar, dass Wissenschaft eine andere Form von Wissen produziert, als es ein Alltagswissen ist oder ein politisches Wissen. Das Besondere am wissenschaftlichen Wissen ist, dass die Produktion dieses Wissens transparent gemacht werden muss und dass es sich auch immer wieder der kritischen Überprüfung durch andere WissenschaftlerInnen stellen muss. Und das finde ich gut.
Okay, und was ist dann die Verantwortung von Wissenschaft in unseren eigenen Disziplinen? Also ich denke, der Diskurs um Artenschutz kann auf jeden Fall auch von der Betrachtung der verwendeten Sprache profitieren. Zum Beispiel kann dadurch auf eben problematische Kommunikationsverhältnisse hingewiesen werden. Nur um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, mir ist in den Broschüren aufgefallen, dass der Mensch oft als Handelnder sprachlich verschleiert wird, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, die er umsetzen muss. Da wird dann das Pronomen Mann oder eben das Passiv verwendet, statt deutlich zu sagen, was jeder Einzelne tun kann, um Biodiversität zu schützen. Und ich denke, die Linguistik hat da auch eine Verantwortung, um auf einen sensibleren Umgang mit der Sprache zum Beispiel hinzuweisen.
Ja, da würde ich dir eben auch als Linguist ganz klar zustimmen. Die Art und Weise, wie wir gemeinsam miteinander über die Welt reden, ist ja ein ganz wichtiger Faktor dabei, wie wir dann die Welt auch verstehen und eben auch gestalten. Wir wissen in der Linguistik, oder wir sagen in der Linguistik, Sprechen ist eben Handeln. Das ist auch intuitiv für die meisten Leute ja klar ersichtlich. Und als solches Handeln ist Sprechen eben auch immer selbst ein ganz großer, wichtiger Teil von jeder Maßnahme, die ergriffen wird und jedem Transformationsprozess, den man anleihen möchte oder den man begleiten möchte oder der abläuft. Gerade was die Rhetorik in solchen Kontexten ausmacht, ist ja seit ganz langem bekannt. Und ich denke, wenn wir da als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf bestimmte Sprechweisen zum Beispiel hinweisen, dann können wir auch in der Öffentlichkeit durchaus zu einer gewissen Reflexionskraft und auch einer gewissen Mündigkeit beitragen. Aber dafür müssen wir unsere Erkenntnisse eben auch kommunizieren und zugänglich machen.
Ja, als Ökologin sehe ich jetzt auch bei dem Projekt Biodiskultur häufiger nochmal sehr deutlich, dass Interdisziplinarität und Transdisziplinarität auch sehr wichtig sind für die erfolgreiche Umsetzung von unseren Erkenntnissen und Befunden. Damit unsere Daten auch eine Änderung bewirken können, muss hier unbedingt ein entsprechender Austausch stattfinden.
Deinen Hinweis auf Interdisziplinarität, den finde ich auch total wichtig. Die Sozialwissenschaft betrachtet hierbei ja nochmal die Eigenlogik des Sozialen und kann somit dann auch helfen zu erklären, warum die Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft, die es ja gibt und die ja auf dem Tisch liegen, warum die eigentlich nicht eins zu eins umgesetzt werden. Die Verantwortung der Politikwissenschaft sehe ich persönlich in einer erklärenden Kritik. Das ist ein Begriff aus dem kritischen Realismus. Und erklärende Kritik bedeutet, dass man durch die Erklärung der Konstitution gesellschaftlicher Verhältnisse gleichzeitig Kritik an diesen übt. Für den Bereich der Biodiversität heißt das zum Beispiel ganz konkret, indem ich die strukturellen und diskursiven Hindernisse für eine bessere Artenschutzpolitik analysiere, kritisiere ich diese damit auch gleichzeitig und mache eben deutlich, dass es auch anders sein könnte. Und das wäre dann sozusagen der intrinsisch emanzipatorische Anspruch meines Wissenschaftsverständnisses.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch das Thema interessiert hat und ihr mehr Informationen dazu haben möchtet zu unseren Projekten, dann schaut doch auf den entsprechenden Webseiten der Technischen Universität Darmstadt vorbei oder auf der Website von unserem Projekt BioDiff Kultur.
Ein Podcast der TU Darmstadt.